Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Alex Tüspers,
Easy Egelseder,
live von der Eurobike, unser erster Live-Podcast. Alex,
Wahnsinn, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Alex, vor der Messe hatte ich für mich notiert, dass wir in dieser Ausgabe doch sprechen könnten über die Frage, ob die Branche dabei ist, ihre Balance wiederzufinden. Wir hatten da so ein 10-sekündiges Meeting, wenn du dich erinnern kannst, und da kam das Thema so auf. Wie steuert man nach Jahren des nervösen Pendelns zwischen Übertreibung und Untertreibung wieder in solide Bahnen? Das wäre unser Thema gewesen. Noch vor einer Woche im Grunde. Dann kam aber die Ankündigung, dass am Freitagnachmittag, glaube ich, kam die Ankündigung, dass am Montag, also einen Tag vor Messebeginn, vor der Eurobike, verkündet wird, dass der ZIV ab 2027 ein neues Messeformat in Köln ansetzt. Towards Tomorrow, eine European Bike Show. Global Ambition, European Core. Kurz darauf verkündet die Eurobike 2028 auszusetzen und nur noch zweijährlich zu kommen. Noch mehr Konfusion in all unseren Köpfen. Und so können wir einmal mehr nicht über die Messe reden, oder?
Ja, wir müssen leider schon wieder über Messe sprechen. Und ehrlicherweise, ich glaube, es gibt so viel mehr wichtigere Themen, als über Messe zu sprechen. Und wir kommen einfach aus dem Thema nicht raus. Ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht so total gewünscht oder gewollt, das Thema nochmal aufzunehmen, aber ich glaube, dadurch muss man fast drüber sprechen.
Ja, jetzt ist heute Freitag, habt ihr ein Datum, der 26. oder ist es 26 Grad? Nein, das kann natürlich nicht sein, wir haben 38 Grad. Wir könnten im Grunde gemeinschaftlich die Hitzewelle reiten als Industrie und die Transformation der urbanen Mobilität irgendwie aufgreifen und sagen, hey, seht ihr jetzt, wir haben 40 Grad in Frankfurt, wir ächzen, Schulen müssen schließen, Marathons werden abgesagt, wir brauchen einen Shift in der urbanen Mobilität hin zum Fahrrad. Könnten wir alle gemeinschaftlich als Industrie machen, passiert aber nicht. Stattdessen wird es noch hitziger, und zwar intern, und es wird richtig angeheizt, und das durch eben diesen Montag, diese Verkündung, einen Tag vor der Messe. Aber lass uns erstmal über das Hier und Jetzt sprechen. Wir sind jetzt nun mal auf der Eurobike in Frankfurt, für uns der letzte Messetag. Wie war ist euer Eindruck? Easy, vielleicht beginnen wir mit dir, oder ich stelle dich ganz kurz vor, weil vielleicht kennt dich noch nicht jeder. Isabel Egelseder leitet die Kommunikationsagentur Crystal Communications, und ich habe dich dazu gebeten, weil wir uns unterhalten haben und du so viele schlaue Sachen gesagt hast, und ich habe gesagt, es glaubt mir keiner, wenn ich dich die ganze Zeit zitiere, komm doch bitte einfach mit in den Podcast. Und du hast Imposter-Syndrom, das musst du jetzt überwinden.
Ganz stark, ja. Vielen Dank für die Einladung.
Ich heiz dir noch mehr in, ich treib dir den Schweiß. Jetzt kriegt aber endlich Alex Tüspers auch seinen Kaffee.
Ah, oh, sehr gut.
Aber Isi, wie lief denn deine Messe, wie liefen die letzten 3 Tage für dich als Kommunikationschefin einer Agentur, die hier einige Kunden auf der Messe hat?
Genau, also für uns war die Messe sehr erfolgreich, für alle unsere Kunden. Wir haben unsere Hausaufgaben im Vorfeld gemacht, wir haben viele Termine im Vorfeld vereinbart, wir waren gut vorbereitet, wir hatten schöne Themen, über die es zu kommunizieren oder die kommunikativ gut funktioniert haben. Und also hatten eine tolle Plattform, schöne Gespräche, guten Austausch. Natürlich gab es ein allumfassendes Thema, das immer irgendwo die Starterfrage war, wie wir es im nächsten Jahr machen werden. Aber alles in allem jetzt beurteilt, die Messe war für uns ein sehr großer Erfolg.
Ja, Alex?
Ja, ich gilt immer so als völlig tief eingefärbt, weil ich bekennender Eurobike-Fan bin. Aber eigentlich im Herzen totaler Pragmat. Und wir nutzen die Eurobike als Plattform. Das haben wir dieses Jahr auch wieder gemacht. Wir haben extra einen Prototypen dafür entwickelt, den wir eigentlich für später vorgehabt haben. Haben wir uns entschlossen, jetzt zu zeigen. Und für uns, wir sind völlig anders hergekommen. Also wir haben gewusst, okay, die Eurobike 26 wird anders werden. Und nachdem wir immer das Glas halb voll sehen, war für uns die Frage, was wir daraus machen. Und wir haben gesagt, okay, wir setzen einfach drauf, selbst wenn weniger Hersteller da sind, dann bleibt mehr Platz für uns in der Kommunikation über. Und die müssen wir dann einfach wahnsinnig gut nutzen. Das heißt, die in Anführungszeichen Situation, ein bisschen Schwäche der anderen, könnten wir als Opportunität für uns nutzen. Und wir können jetzt schon sagen, das ist wirklich einfach richtig aufgegangen. Also wir waren, glaube ich, viermal jetzt im Fernsehen. Dieser Medienwert, der hat das Invest weit, weit, weit überschritten. Das ist für so eine kleine Marke oder so eine junge Marke für uns natürlich wahnsinnig wichtig. Aber wir haben tatsächlich auch im Vorfeld, wie Easy auch gesagt hat, viel vorbereitet. Und es ist immer das Gleiche. Erfolg kommt, man kann durch Zufall Erfolg haben, aber das ist dann tatsächlich die Ausnahme, dann ist es Glück. Oder mit wirklich Blut, Schweiß und Tränen in der Vorbereitung. Das ist für uns mal wieder eine wahnsinnig lange Antwort für eine wahnsinnig kurze Frage, war es bis jetzt wirklich sehr, sehr erfolgreich. Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, wir haben mit der Messe zusammengearbeitet, wir haben uns mit denen austauscht, die waren auch wirklich extrem supportive, muss man ganz ehrlich sagen. Klar, muss man ehrlicherweise sagen, das ist ja im beidesseitigen Interesse. Und für uns zum Beispiel ist es jetzt wirklich gut aufgegangen. Nächstes Jahr, das sprechen wir dann gleich, haben wir dann eine völlig veränderte Situation. Was wir wollen und was wir wünschen, ist ja unerheblich, sondern was der Markt will, wo sich der Markt entwickelt, dort werden auch wir hin müssen. Und das ist ja genau das Problem. Nochmal danke für den super Termin, weil jetzt haben wir ein Problem, das wir wirklich nicht brauchen hätten können.
Ja, über das, wie du es ja damals formuliert hast, Scheidungskind-Syndrom oder das Scheidungskind-Problem, sprechen wir gleich nochmal. Ich habe tatsächlich auch nicht so positive Stimmen gehört, was jetzt die Kommunikation mit der Messe aktuell anbelangt, aber dazu vielleicht auch mehr. Also mein Resümee, ich habe auch ein paar andere Leute gefragt, ich wollte so ein bisschen einen breiten Blick bekommen. Rotwild habe ich gerade vorhin gesprochen, die meinten, sie haben keine Stimme mehr, also entsprechend gut. Die gehen halt dann dorthin, wo jemand ist, ja, und das ist natürlich dann schön, dann hast du vielleicht auch die Zeit, die du sonst niemals hättest, um mit den Menschen zu sprechen. Disclaimer, ich habe die Tage jeweils 3 Panels moderiert bei Canyon, also da bin ich jetzt so ein bisschen drin und natürlich auch befangen, aber da ging es auch zu, wie nochmal was, da wurde auch
völlig verdient, was die ausgestellt haben, war wirklich kompletter Knaller. Wir haben alles richtig gemacht, also Hut ab, absolut gut genutzt.
Ja, sagst nicht nur du. Also wie gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen befangen, weil ich in die Themen tief eingedrungen bin, um da eine Basis zu haben, zu moderieren. Aber es sind 3 Konzepte, ausschließlich ja, zukunftsorientiert, sehr durchdachte, sehr, sehr wichtige Konzepte, Sicherheitskonzepte. Und ich werde mit dem Sebastian, dem urbanen Product-Chef, auch einen Podcast aufnehmen, weil das auch für den urbanen Raum sicher super spannende Themen einfach sind, die wir besprechen müssen. Aber trotzdem muss ich halt betonen, ich hatte eine super Zeit, ich habe wieder super nette Menschen kennengelernt und alles, aber es zerquetscht schon so mein Herz. 2 Hallen, kein Gedränge, kann man auch sagen, bei 40 Grad ganz gut. Kein Geschiebe. Und ich glaube, also ich bin aktuell, fühle ich mich so, ich war das letzte Mal in Frankfurt.
Ja, also ich glaube, mit dem Gefühl gehen wir alle so ein bisschen mit nach Hause. Also das nehmen wir auf alle Fälle so mit. Was ich nur sagen will, die Innovationskraft war extrem hoch. Also die Aussteller, die da waren, haben schöne Themen bespielt, haben, glaube ich, gezeigt, wie vielseitig Mobilität sein kann. Und das war nämlich zum Beispiel ein Feedback, das ich mitgenommen habe, dass tatsächlich viele den Eindruck hatten durch diese geballte Informations- und Innovationsthematik, dass es wieder deutlich mehr als führend in Sachen, wo können wir denn hinkommen? Wo geht's hin in Sachen urbane Mobilität, in Sachen coole Features, in Sachen ganz vielfältig? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir mit nach Hause nehmen können, dass der Eindruck sehr, sehr positiv mitschwingt, ja.
Ja, ich hoffe, wir kommen auch noch dazu. Wir haben dieses Mal nur eine Stunde, Alex, gell? Also wir müssen echt Vollgas geben, weil ich möchte schon noch über die Innovation auch sprechen, weil ist ja schade, dass das jetzt wieder so ein bisschen untergeht, aber es brennt halt wirklich jeden, es ist das Messethema schlechthin, ist wieder die Messe oder die Messe-Battles, was super schade ist. Ich möchte gern die Frage stellen an euch, was sollen wir von Köln erwarten? Wir rätseln jetzt wahrscheinlich eine Zeit bis zum 9. September, dann gibt es Pressekonferenz bzw. werden Menschen eingeladen oder sind willkommen nach Köln zu fahren und dort wird das Konzept vorgestellt. Hier spricht natürlich jetzt schon wieder jeder drüber, das ist dieses übliche Kommunikationsproblem, dass die Gerüchteküche hochbrodelt. Was wir wissen ist, dass sowohl VSF dabei ist wie ZEG, wie wohl auch die Baiko, weil es für nächstes Jahr noch nicht so zählt, weil die ist noch in Kassel bis 2027, Alex. Das ist fix, glaube ich, da stehen sie unter Vertrag, oder?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, habe ich aber gehört. Ich habe mit dem Georg darüber nicht gesprochen, aber ich glaube schon, dass die einfach nur gebunden sind. Was ich Stimmen gehört habe, ohne dass ich wirklich sagen, dass es so ist, die waren jetzt auch ein bisschen überrascht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die gewusst hätten, was da jetzt genau kommt. Weil wir haben jetzt nächstes Jahr dann wirklich die völlig groteske Situation, dass wir drei Tage Frankfurt, drei Tage dann Köln und dann relativ bald drauf dann Kassel. Das heißt, wir haben zwei Messen, die erst einmal einen ähnlichen Anspruch haben, bloß eine dritte, die wirklich gut und etabliert ist. Kassel ist super. Also da würde man zwar völlig reichen, weil sie einfach zwei völlig unterschiedliche Schwerpunkte haben. Jetzt haben wir tatsächlich, wir darf ja eins nicht vergessen, was wir von dieser Messe zu erwarten haben, ist die eine Frage nur, also jetzt wieder das Scheidungskind, wir müssen uns zwischen Mama und Papa entscheiden. Weil Mama und Papa sind so nebeneinander. Ja, und
es ist nicht nur das, sondern ihr seid, wir stecken ja in einem Rosenkrieg.
Genau.
Und also ich möchte nochmal detaillierter auf die Kommunikation eingehen, weil dass sich jetzt zwei unterschiedliche Messen etablieren, das darf passieren und dann ist es halt so, aber die Art und Weise der Kommunikation und ich möchte wirklich auch beide Seiten, es ist wichtig, dass wir das immer wieder betonen, dass wir Fehler bei beiden Seiten sehen und nicht nur irgendwie beim ZIV oder sowas. Und Kassel wird halt jetzt ein Jahr so sein, 2027, aber danach wird es wohl so sein, dass sie von Kassel nach Köln gehen. Seht ihr überhaupt noch eine Zukunft in Frankfurt? Glaubst du überhaupt, dass du kommendes Jahr in Frankfurt sein wirst?
Also ich glaube, ein Thema müssen wir nochmal, ich springe jetzt mal ganz kurz zu jetzt, weil ich glaube, wir dürfen eines nicht tun, auch wir, ich habe über uns gesprochen, was wir aus der Messe gemacht haben, wo man den Blick nicht davor verschließen kann, ist, dass es deutlich weniger ist, deutlich kleiner ist, dass wir zum Beispiel in Halle 12, also dort, wo jetzt die großen Stände der Antriebshersteller waren, da war es bumm voll und ich dachte, was wollt ihr denn alle, ist eh voll, das war der Hotspot. Und in den anderen Hallen hat es dann anders ausgeschaut. Ich habe immer sagen lassen, bin selber ehrlich gesagt nicht rumgekommen.
Ja, es geht, also bei Canyon war der Stand genauso voll. Ja. Also es konzentriert sich halt dann eben auf die interessanten Felder, die da sind.
Ja, und davor kann man sich momentan überhaupt nicht verschließen. Also ich bin auch beim Aufbautag, bin normal immer in der Schlange gestanden. Die war damals nicht, ich habe wirklich nachgefragt, ist die Messe wirklich oder bei mir kann es ja sein, dass ich am falschen Datum plötzlich da bin. Das ist jetzt aber ein Thema, das wirklich jeder so erwartet hat und das tatsächlich auch mit Ansage so billigend in Kauf genommen wurde. Das Mutti oder Vati, je nachdem. Also Mutti hat Vati mal ordentlich einen von Latz geknallt und damit Vati oder Mutti jetzt saudum dasteht. Und dass das jetzt momentan so ist, hat ganz, ganz viel mit einer Brandbeschleuniger vom letzten Jahr zu tun.
Ja, aber ist vielleicht nicht Mutti auch ein bisschen schuld?
Die sind beide schuld, ganz ehrlich, da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Was ist dein Gefühl, Isi? Nee, sag du mal.
Also ich glaube, dass in Sachen Krisenkommunikation ist das so ein Beispiel, so macht man es besser nicht. Also ich glaube, dass die Kommunikation oder die Kommunikation von beiden Seiten war irgendwann einfach nicht mehr aus einer aktiven Position heraus, sondern immer sehr reaktiv. Man hat immer geschaut, was macht der andere und dann hat man darauf reagiert.
Ich weiß auch ganz ehrlich gar nicht.
Nee, das wissen wir alle, glaube ich.
Hans, du auch, also ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Publikum, weil Hans als Journalist hat sicherlich auch Presseverteiler, bist du Presseverteiler auf Eurobike auch gewesen? Kannst du mir sagen, wie viel Pressemitteilungen du von der Eurobike in den letzten Monat bekommen hast, gefühlt?
Viel. Also pro Woche mindestens 3, würde ich mal sagen.
Ja.
Was ich gar nicht so schlecht finde, tatsächlich.
Ah, dann sag doch mal kurz, warum.
Also, oder ich fand, die waren, es gab so bestimmte, so thematisch gebündelte, es gab so Themenhinweise, so wirklich praktische Hinweise, von wegen, diese Events finden statt und so, kannst du machen. Also ich habe sie haben mich nicht erschlagen, muss ich sagen.
Mich schon. Also ja. Ich wusste, natürlich, du kriegst jetzt die Informationen, das und das findet statt, hier sind die Innovationen und so weiter. Aber wenn wir jetzt zurückgehen, vielleicht sind es 4 bis 8 Wochen, diese Richtungsänderungen oder hier wieder News, jetzt haben wir den neuen Mann an Bord und gleichzeitig wissen wir alle, das Allerwichtigste passiert nicht, nämlich dass miteinander gesprochen wird, das ist zu Ende. Und was bedeutet das für uns alle? Und von der anderen Seite wurde es jetzt auch nicht kommuniziert. Und vielleicht kommen wir zu diesem Montag. Hans, wie hast du das empfunden, dass genau dieser Montag gewählt wurde, einen Tag vor der Eurobike zu verkünden, dass Köln stattfinden wird?
Naja, das ist schon frech, oder?
Also ich habe Menschen im Gang, wildfremde Menschen im Gang gefragt und so ein bisschen mitgeschrieben, was sie gesagt haben. Wenn ich das irgendwo habe, Moment. Also, es war hier absurd, affig, schwach, voll daneben. Ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, absolut verständlich, hätte ich genauso gemacht. Und ich verstehe einfach nicht, warum macht man das? Ist das Provokation? Muss man das nochmal machen, um seine Macht zu demonstrieren? War es der einzige Tag, der wirklich in Frage kam? Das kann es doch nicht gewesen sein. Und die Message, die das Ganze, also was es wirklich mitträgt, überlagert fast ihre Botschaft von Köln. Diese Watschen gegen die Eurobike. Und da denke ich mir, löst dich doch einfach dann von dem Thema Eurobike, sei selbstbewusst, stell dich separat hin und sag, hey, jetzt starten wir komplett neu. Aber easy, auch an dich, glaubst du, dass dieser Montag, dass es nicht anders gegangen ist?
Doch, also man hat ja immer die Wahl grundsätzlich, also es geht meistens ja anders. Ich hätte das, wenn ich als in einer beratenden Funktion gewesen wäre, sicher nicht geraten, eine Pressekonferenz am Montag zu machen. Natürlich war die mediale Aufmerksamkeit aber auf ihrer Seite, weil das war schon in der Vorberichterstattung inklusive erster Messetag natürlich ein omnipräsentes Thema. Der Medienwert auch hier natürlich relativ groß.
Was bedeutet das? Ist es dann ein produktiv oder ein Mehrwert oder Aufmerksamkeitsgenerierer für Köln? Oder ist es, was bedeutet es für die Fahrradindustrie als Gesamten, wenn man das so sehen möchte? Hat die möglicherweise einen Schaden davongetragen?
Also, ich möchte mal so sagen, dass man genau die aneinandersetzt, ist das zweite Mal, dass Mutti und Vati grundlos mit Handgranaten kommunizieren. Und der Schaden, den beide Messen nehmen, ist erheblich. Also die Eurobike ist damit, und das muss man ganz ehrlich sagen, die hat damit ist dann so unter Druck gesetzt, dass es ganz viele Stimmen gibt, die sagen, boah, wir wissen nicht, ob das nochmal jemals wieder funktioniert. Und es ist tatsächlich nicht die Schuld der Eurobike, weil ich glaube mal, selbst die Situation jetzt, wie wir sie vorfinden, ist nicht nur Schuld der Eurobike. Und die so aneinander zu setzen, ist tatsächlich so grundlos provokativ, steht uns ja die Industrie vor eine brutale Entscheidung. Entweder wir können jetzt zwei Messestände finanzieren, zweimal die Hotelkosten, zweimal das Ding, plus der Tatsache, dass es immer nur Aussteller gibt, die haben 3-Jahres-Verträge, die dann nichts mehr wert sind. Auch Mitglieder des ZTVs, da habe ich ein paar gesprochen, die haben mich darum gebeten, nicht genannt zu werden, die sind stinkend sauer. Ich habe sie nachgefragt, wie denn die Abstimmung war. Naja, da gab es halt einfach keine. Und ich finde es wirklich wahnsinnig schade, dass man gleich mit dieser neuen Messe, bin ich völlig bei der Easy, da hätte ich gesagt, okay, wir lösen uns jetzt mal davon, wir gehen eher auf Glas halb voll. Das ganze Kommunikation wirkt ja glashalb leer. Das eine muss zertreten werden, damit Platz für das andere ist. Und das ist ein Riesenschaden für die Industrie, weil ich weiß jetzt nicht, hier im Publikum, wer ist denn von euch der Meinung, dass der Markt draußen besonders einfach ist und dass wir den lösen, indem wir uns nur insgesamt miteinander zerfleischen? Ja, sie lachen die Gesichter. Ja. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Und von einem Verband erwarte ich mir ehrlicherweise Integration. Jetzt werden die natürlich wieder sagen, die Eurobike wollte nicht. Ja. Da ist wahrscheinlich auch was Wahres dran.
Das glaube ich aber nämlich schon auch. Also wir müssen, ich will jetzt auch die andere Perspektive einnehmen, weil sonst wird das auch zu einseitig. Und ich glaube, das darf draußen nicht rüberkommen. Ich glaube, die Vorwürfe sind real. Und da, also wie gesagt, ich sehe das Kommunikationsproblem von beiden Seiten und ich sehe halt wirklich die Industrie jetzt hier leiden und jeder brodelt und versteht es nicht und Kopfschütteln und das von beider Seiten. Also ich fand die Kommunikation von Eurobike-Seite auch nicht gut. Philipp Ferger hat jetzt von einem Störfeuer gesprochen. Die Eurobike verklagt die ZTV, da kann man aber nicht drüber sprechen. Dann haben wir das Thema mit hohen Standmieten, dann haben wir das Thema mit politische, mangelnde politische Relevanz, die ja auch vorgeworfen wurde. Da kannst du vielleicht noch mal was sagen, Isi, was dein Eindruck ist. Du kennst es ja auch noch von Friedrichshafen zum Beispiel. Mangelnde Flexibilität bei Ständen habe ich, ja, du nicht, aber ich habe es gehört. Ja. Und wenn dann, vielleicht nicht bei dir,
vielleicht Alex. Vielleicht fahren wir auf einer anderen Eurobike.
Nee, aber vielleicht, Alex, sind sie dir wohlgesonnen, weil du ein Fürsprecher bist, auch im
vielleicht
Podcast.
Vielleicht arbeiten wir mit ihnen, vielleicht lassen wir sie auf
CI. Ja, aber vielleicht wirst du auch ernster genommen als andere. Vielleicht, also man muss ja schauen, wie kann man was verifizieren,
ja, und
was gibt es noch für andere Perspektiven.
Sie vielleicht, ich gebe dir völlig recht und verstehe mich nicht falsch. Das Problem ist, ich müsste jetzt wirklich lügen. Also bei uns war der hessische Ministerpräsident am Stand. Bei uns waren Abgeordnete vom Bundestag am Stand.
Der Landesvater hat gemeint, man müsste sich an euer Fahrrad gewöhnen.
Ich bin mit ihm sogar Runde fahren gegangen und ich habe mich unterhalten. Er ist ein sehr, sehr netter, sehr, 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 sehr angenehmer Mensch, war wirklich toll. Wahrscheinlich
haben Politiker so an sich.
Wahrscheinlich muss ich ehrlicherweise sagen, liegt es ein bisschen an uns, weil wir versuchen immer, dass es halb voll ist. Und ich müsste, was das Problem ist, ich stehe jetzt hier, es wäre totale Eurobike-Befürworter. Aus unserer Perspektive wäre es tatsächlich gar nichts anderes möglich. Ich sehe natürlich die Probleme sehr wohl und mir ist es völlig klar, dass da Kind ganz tief in den Brunnen gefallen ist und dass der Philipp Ferger jetzt so reagiert. Ich muss ehrlicherweise sagen, aber wenn ich ehrlich bin, letztes Jahr die Pressemitteilung war nicht die Eurobike und dieses Jahr der zweite Schuss von Burg war auch nicht die Eurobike.
Aber die Eurobike hat sich anscheinend nicht so bewegt, dass der ZTV happy gewesen wäre, um zu sagen, okay, wir machen einen Neustart mit euch.
Ja.
Also da muss irgendwas vorgefallen sein.
Man kann sich auch von der Eurobike wünschen, dass morgens Wasserberg aufläuft.
Ja, also ich weiß nicht, ob man da nicht auch die andere Perspektive einnehmen muss und hinterfragen muss, was da passiert von der Seite.
Total, bin ich völlig dabei. Und ich bin ja, also mit meiner momentanen Meinung, bin ja die Minderzahl. Also ich bin ja so Minderheitenvertretung gerade.
Ja, darf ich als Gegenpartei live, mehr oder weniger zugeschaltet per WhatsApp, Uwe Wöll vom VSF zitieren? Ich hab vorher noch mit ihm geschrieben und weil Uwe legendärerweise fällt immer vom Rennrad oder von der Rolle im Winter, wenn er unseren Podcast hört, weil er sich so aufregt. Und dann muss er wieder bei uns dabei sein und alles klarstellen. Und ich habe gesagt, du wirst wieder von der Rolle fallen, wenn du es hörst. Und dann schreibt er, lass mich raten, eine Lanze für die Eurobike, check. Ein Plädoyer für eine Weltleitmesse, kommt wahrscheinlich gleich. Und gegen deutschen europäischen Protektionismus und Ärger über die Kommunikation der Verbände haben wir jetzt. Den Protektionismus greifen wir gleich noch auf. Nur, dass meine Füße auf den Pedalen bleiben. Er hat schon recht. Ja, also ich will einfach, also ich bin wissenschaftlich geprägt, ich will immer alle Perspektiven sehen, bevor ich mir ein Urteil bilde. Jetzt ist es mein persönliches Empfinden. Ich habe mit wahnsinnig vielen Menschen gesprochen, die sind aber alle hier auf der Eurobike. Und ich habe aber auch wahnsinnig viele LinkedIn-Beiträge gelesen, die gesagt haben, hey Frankfurt, WTF. I'm out of here. Was war das denn bitte? Ja, also so muss man die Perspektiven einnehmen. Isi, ich weiß, du magst die Eurobike. Wir sind alle emotional verbunden. Friedrichshafen, Frankfurt. Trotzdem bist du eine kritische Natur. Wie siehst du das?
Also ich sehe es einfach so, dass wir als Industrie und wirklich in der Ganzheit betrachtet alle verlieren. Die Situation ist für uns alle einfach schwierig. Es ist schwierig und wirklich jeder Player, es wird schwierig für den Handel, wo sollen sie sich hin orientieren? Es wird schwierig für die Medien und da spreche ich wirklich für alle gleichermaßen, also Creator, Blogger, Print und so weiter. Wo gehen wir hin? Es hat keiner die Kapazitäten, drei Messen zu bespielen. Wir verlieren am Ende des Tages einfach alle und vor die Situation wurden wir einfach gestellt, die hat sich niemand ausgesucht und man kann jetzt eigentlich nur aus der üblen Situation irgendwie das Beste machen und ich finde, dafür fehlen einfach nur wahnsinnig viele Grundinformationen. Ja. Also es fehlen nur auf konzeptioneller Seite, wie werden die Messen aussehen. Also die Eurobike hat ja auf der Pressekonferenz am Dienstag einen ersten Einblick gegeben, dass der Fokus auf B2B liegen soll und so weiter. Das fehlt ja einfach tatsächlich von Köln nur so ein Stück weit.
Während wir sprechen, ist nochmal eine Krisensitzung oder eine spezielle Sitzung Eurobike. Also wer weiß, wenn jetzt der Podcast rauskommt, vielleicht haben wir schon wieder eine Pressemitteilung, Hans, im Fach. Ja, also wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, diese Hitzewelle hätten wir jetzt gemeinsam reiten können als Industrie, um Stärke zu zeigen, um zu zeigen, wie wichtig urbane Radmobilität ist für die Zukunft der Städte. Stattdessen haben wir eine hitzige Debatte bei 40 Grad. Es lenkt total ab. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass wir dieses Feuer brauchen, das alles niederbrennt, um irgendwie neu zu starten und zu sagen, das war jetzt das Ende von Frankfurt. Let's go Köln. Wieso nicht? Das ist ja das eigentlich, was ZTV auch denkt, was ZDG dann auch mitmachen wird, was Uwe vom VSF auch sagt. Dann jetzt lasst uns da reingehen. Ab 28 ist auch Baiko integriert, dann fällt Kassel weg, dann ist alles beisammen und dann haben wir eine starke neue Weltleitmesse und das ist halt dann in Köln ohne Fernamic, ohne die Frankfurt Messe.
Also wir sind pragmatisch genug, wir werden sowieso nicht da steuern und meine persönliche Befindlichkeit spielt sowieso keine Rolle. Und das sage ich wirklich völlig wertfrei. Und wenn das tatsächlich die Messe ist, die Branche braucht und will, dann sind wir da mehr als gern dabei. Wir werden auch aus der Messe dann versuchen, was zu machen. Wir sehen es immer nur als Plattform, auf der man halt irgendwas machen muss oder machen will. Und wo die steht, ist uns ehrlich gesagt mal erstmal völlig wurscht. Die Neutralität der Plattform wäre dann schon sehr wünschenswert. Und da bin ich dann ein bisschen gespannt, wie das dann wird. Das werden wir aber sehen. Und es wäre wahnsinnig schön, wenn wir uns irgendwann mal nicht die ganze Zeit selbst durchdiskutieren müssten, sondern eigentlich mal dort, wo eigentlich das echte Geschäft und wo die Zukunft liegt, in der ganzen, wie du sagst, urbanen Mobilität. Das wäre das viel spannendere Thema gewesen, als dass wir uns ständig selbst reflektieren als Selbsthilfegruppe in der gesamten Industrie, weil ganz ehrlich, damit entsteht überhaupt kein Wert.
Und damit signalisieren wir natürlich auch nach außen überhaupt keine Einigkeit, gell? Also ich meine, wenn jetzt sogar eine FAZ-Kolumne irgendwie das Thema behandelt und auch den Endverbraucher da ja ein Stück weit irgendwo mit abholt und mit einbezieht, bedeutet das ja am Ende des Tages, dass der auch sensibler reagieren wird. Ich glaube, das ist jetzt einfach der wahnsinnig falsche Zeitpunkt. Ja? Also strugglen ausreichend Marken, die Industrie ist angepackt aufgrund der Situation, die wir alle hatten. Es jetzt ist so langsam, dass man sagt, okay, wir gehen wenigstens auf eine Nulllinie irgendwie wieder zu und dann ziehen wir jetzt nur so den Stecker. Finde ich wahnsinnig schade und ich bin ja einfach vielleicht also naiv zu glauben, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, warum man sich nicht an den Tisch setzt und in irgendeiner Art und Weise Kompromisse findet. Ja? Das ist so für mich, diese verhärteten Fronten sind ganz schwer auszuhalten und irgendwie mitzugehen. Und es bleibt aber trotzdem nichts anderes übrig. Also zumindest für die nächsten 1-2 Jahre wird das genau die Situation sein.
Ja, ich bin ja extrem harmoniebedürftiger Mensch. Easy, du weißt es. Alex, du nicht.
Das stimmt nicht.
Nein, bin ich tatsächlich. Und da sind wir aber auch nicht allein. Also ich weiß, das war der Tenor mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Ich habe gefühlt mit allen hier auf der Messe gesprochen. Und keiner kann dafür Verständnis aufbringen, dass da nicht aufeinander zugegangen wird. Oder wenn, dass man dann gemeinschaftlich rausgeht und gemeinschaftlich sagt, es funktioniert nicht. Und dann nicht am Montag kommuniziert, sondern möglicherweise dann an einem Donnerstag oder also nicht in der Messezeit, sondern dann einfach davor. Man hat ja die Wahl. Und ja, es lenkt ab von den wichtigen Themen und das beraubt uns auch irgendwie der Chance als Einheit, die wir ja eigentlich sind. Weil wenn wir hier durch die Gänge laufen, ich fühle mich wieder so erinnert an die Koalition. Diese ganze Streitigkeiten und das Volk sagt, wir brauchen Einheit, wir brauchen irgendwie eine Führung, die in eine Richtung geht. Wir sind doch beisammen. Und es funktioniert nicht, weil da oben gestritten wird. Aber vielleicht ist es alles nur unser Eindruck und es hat alles seine Relevanz. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu dem Thema sagen wollt? Oder können wir ein bisschen zu den Innovationen übergehen, die es tatsächlich gab auf der Messe?
Also das Einzige, was ich gerne, ist im Grunde genommen einfach nur aus Industriesicht unterstreichen und die ganze Industrie, mit der ich gesprochen habe, die kratzen sich wirklich nur noch am Hirn.
Alle?
Und es ist wirklich so, ich habe wirklich überhaupt keine positive Stimme gehört. Ich höre keine positive Stimme über die Eurobike, ganz viel Geschimpfe. Ich höre ganz viel Geschimpfe über den ZTV und diese neue Messe. und ich höre ganz viel Geschimpfe über die gesamte Situation. Und ehrlicherweise, wenn man dann zu dem Thema Innovation kommt, mit der Einstellung können wir uns im Grunde genommen gleich zweimal drei Meter Grabschaufeln reinlegen und auf Spontanverwesung warten. Und das, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist keine Haltung. Und auch mit dieser Messelandschaft, dass man es überhaupt nicht einigen kann, ist so ein bisschen ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und ja, Mama, Papa, bitte unterhalt euch. Wir sind eigentlich Scheidungskinder und wir müssen jetzt zwischen Mama und Papa entscheiden. Da kann sich ja jeder mal von den zwei Parteien mal überlegen, wie toll das ist. Weil genau das müssen wir machen. Weil ich bin natürlich jetzt, da gibt es Menschen, die haben in Vorstandssitzungen, bin ich schon angegangen worden, ist mir zugetragen worden, dass ich angeblich ja gegen dieses Thema komplett bin, weil mit Fernost-Hintergrund, ich weiß gar nicht, was mir unterstellt worden ist, also wirklich mit teilweise, klangst echt ans Hirn. Und ich bin ganz ehrlich so, ich erlaube mir eigene Meinung. Und ganz ehrlich, politisch geschliffene Meinungen haben wir wirklich im Fußball zur Genüge und wir haben sie in der Politik zur Genüge oder wir haben völlig überdrehten Wahnsinn und es wäre schön, ich versuche einfach ein Stück weit klar zu sein und einfach einmal, wenn ich sage, die Eurobike war für uns gut, da werde ich einfach nicht lügen, da wird mir auch keiner zum Lügen bringen. Wenn ich sage, ich glaube, dass eine Leitmesse, da kommt auch der Uwe, sagen wir so wie, eine internationale Leitmesse, die wir im eigenen Land haben, wer das nicht als relevant, als hohen Wert entdeckt oder sieht, dann verstehe ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Und wenn man, aber das will wenn ja man jetzt Köln auch etablieren,
National Fencing macht ja mit einem europäischen, mit einem Gatekeeper. Also da bin ich gespannt, um ehrlich zu sein.
Ja, das möchte ich jetzt noch mal kurz mit euch angehen. Es heißt Global Ambition, European Core. Was versteht ihr darunter?
Also, ich bin gespannt, wo diese Grenze aufgezogen wird zwischen Europa Global. Also ich bin ehrlich gespannt, weil das war ja wohl ein Kritikpunkt und es kam ja ganz klar rüber, dass diese Öffnung Richtung Asien, Richtung Player, in der Richtung einfach ja auch Kern der Diskussion war. Und so ist es nun mal, gell? Wir arbeiten alle in einer Weltwirtschaft, genau so ist es. Ich glaube ehrlich, wirklich gar überhaupt nicht dran, dass man durch Ausschluss irgendeinen Wettbewerb verhindert. Das ist für mich, glaube ich, nicht dran.
Das wäre ja jetzt, müssen wir mal wirklich, also wenn das ein Punkt wäre, dass man sagt, europäischer Fokus.
Aber wann ist eine Marke europäisch?
Ist Neu-Europa sozusagen, genau. Europe ist dann Amerika, also SRAM dürfte wiederkommen, Specialized kein Problem, wenn sie wiederkommen würden wollen, Trek auch oder Shimano als Paul Lange, ist das zu asiatisch? Zieht man nur eine chinesische Mauer? Also ist es tatsächlich,
das sind doch gute
interpretieren
Fragen.
Wir das nur hinein? Oder sind Gobau und Avinox genauso in Köln willkommen?
Was werden die wohl tun? Also eine Messe bildet immer die Realität ab. Und die Realität ist schlicht und ergreifend, dass das momentan im Antriebsmarkt unglaubliche Dynamik herrscht. Diese Dynamik wird sich auch auf einer neuen Messe abbilden. Das heißt, wir verlagern das Problem ja dann, Anführungszeichen, einfach nur von Köln, von Frankfurt nach Köln, wenn dem so wäre. Wenn man jetzt versucht, also ich habe gestern gesagt, für mich scheint so, als würde man Latten zauen, um ein Dorf bauen, in der Hoffnung, dass man Flut damit abhält.
Was ja, ich glaube, was nicht funktionieren wird. Was impliziert dieses Global
Core? Ich verstehe es nicht, aber es kann sein, dass ich es einfach nicht richtig damit beschäftige. Ich würde es nicht verstehen.
Also, aber wir werden es am
Anfang. Ich würde mal sagen, es ist eine Exportmesse, das heißt, wir exportieren und verhindern so ein bisschen Import. Was, wenn der Vater ist schon lange, das Kind ist schon lange im Brunnen gefallen. Also wenn wir alles Asiatische herausräumen würden, dann würde man wahrscheinlich sehr viel Platz zum Kaffee trinken haben. Weil
aber wem bringt das jetzt was, wenn wir auf die Messe gehen und uns umschauen? Hans, jetzt so als Journalist, wäre du als einfach jemand, der irgendwie weit schauen muss, egal, hier sind Hersteller, hier sind Komponenten, Anbieter und so weiter. Wenn man über eine Messe geht und man hat die sehr wichtige Player nicht dabei. Das ist ja, also was soll eine Bike, was soll eine Mountainbike vor Ort, wenn jetzt zum Beispiel Avinox fehlen würde? Wie fragmentiert wäre das dann wieder? Also, oder sind die Medien vielleicht dann auch gar nicht mehr die Zielgruppe? Das kann ja auch durchaus sein.
Also ich glaube, für Leitmesse sind die Medien die Hauptzielgruppe. Da ist es eher andersrum. Also Canyon hat jetzt erstmal kein großes B2B-Interesse hier zum sein, weil die einfach keine Händler haben. Für die, die gehen rein auf Kommunikation. Das haben wir, ehrlich gesagt, bei dieser Messe jetzt ganz genauso gemacht. Und von dem her glaube ich, dass eine Leitmesse, die Idee einer Leitmesse ist, dass die Leitlinien vorgibt, die Ideen vorgibt, die Richtungen vorgibt. Und dort ist dort, wo Innovation passiert. Dass ganz viele Hersteller plötzlich nicht mehr auf Messen gehen, das hat nicht nur mit der Messe zu tun, sondern es ist einfach schlicht und ergreifend. Es gibt andere Kanäle, die man bespielen kann. Es gibt eigene Formate, die man entwickeln kann. Es gibt dann auch oft Situationen, wo wir einfach, wenn ich jetzt eine Woche lang eine Hausmesse oder Homeshow habe, die ist günstiger und ich habe einen riesen Vorteil, ich habe die Händler wirklich direkt vor Ort, kann sie bespielen, bespaßen und ich habe kein Störfeuer von irgendeiner Marke, die vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen besser ist. Das heißt, du bist da noch da selbst fokussiert. Da gibt es verdammt gute, muss man ehrlicherweise sagen, verdammt gute Argumente. Und dass manche Firmen, wie zum Beispiel Acube, das nicht unbedingt mehr braucht, dort zu sein, weil sie eine eigene Stärke entwickelt haben, verstehe ich völlig. Und da gibt es ja nichts dagegen zu sagen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube schon immer, die Angst, die ich ein bisschen davor hätte, ist, du merkst erst auf einer Messe, was du wert bist. Also wenn du auf einer Messe bist, da steckt ja das Wort schon drin. Also du misst dich. Und wenn du auf einer Messe bist und du bist wirklich, der Stand ist bumsvoll und du hast wirklich sehr, sehr viel Feedback, dann weißt du, wie gut du wirklich im Markt stehst. Machst du 1000 Homeshows, bei denen du wirklich dich selber in deinen eigenen Saft brätst, dann fehlt dir irgendwann mal, es gibt ja so ein bisschen die Gefahr, als wenn wir jetzt die ganzen Messen mal wegdenken würden. Das heißt, jeder macht seine Homeshow und jeder rennt bloß auf Social Media rum, dann hätten wir irgendwann einmal so die Situation, dass du dich wirklich so in deiner eigenen Bubble brätst, du fühlst dich unglaublich stark und bist das gar nicht mehr. Der Markt ist total an dir vorbeigegangen. Und ich glaube, dass eine Messe verdammt gute Stellhebel ist, erstmal dich selber zu messen und zweitens auch wirklich mal richtig wach zu werden. Und der Markt, wie wir jetzt gerade kennen, ist komplett vorbei. Der wird jetzt in einer Art und Weise beschleunigen. Da werden wir uns nur noch mit den Ohren wackeln. Da sind wir sogar, wir sind echt schnell, aber das ist für uns mittlerweile schon so echt Lightspeed. Und wenn man das versucht, jetzt durch Ignorieren, Kopf in den Sand, dann ist das super, ist vielleicht der Kopf geschützt, aber oben der Körper ist doch ein Hurricane weg.
Ja, sorry, Easy, du wolltest noch sagen?
Ja, weil es irgendwann einfach eine Kapazitätsthematik werden wird, ja. Also es wird einfach ein Journalist nicht auf 3 Messen gehen können, weil es einfach zeitlich gar nicht drin ist. Und das wird dann auch wiederum mediales Interesse schmälern und so weiter. Also da sind ja ganz viele Sachen drin, die da mit reinspielen. Plus zum Beispiel, was machen wir denn, also wir reden immer von den großen Playern. Es gibt einfach wahnsinnig viel Mitte, wahnsinnig viele kleine Startups, Leute, die gerade was aufbauen und so weiter. Denen drehen wir wirklich so ein bisschen den Hebel ab. Und wenn so eine große Messe einfach fehlt, ja, weil die einfach dann keine Plattform haben oder aber auf andere Plattformen ausweichen, das kann natürlich durchaus sein, dass dann eine Cycling World, I don't know, vielleicht halt sich in die Richtung bewegt. Durchaus ja. Im Bereich des Möglichen. Wir
ja,
wissen es
nicht. Das war tatsächlich so inneren auch mein Gedanke, wird vielleicht sogar Düsseldorf der lachende Dritte sein, dass dann die Leute sagen, wir haben richtig Lust auf die... Vera, ich gehe mal kurz zu dir. Weil du so nickst, hast du das Gefühl, dass rein theoretisch Düsseldorf daherkommen könnte und sagen könnte, wir machen B2B noch ein bisschen ausweitend, wir haben hier eine Feier, die Leute haben wirklich Bock auf uns, wir können uns vielleicht mit Satelliten innerhalb der Stadt noch ein bisschen ausbreiten. Siehst du da irgendwie eine Zukunft?
Ich habe da ehrlich gesagt in den letzten Tagen schon ein paar Mal dran gedacht. Es gibt doch diesen schönen Spruch, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Und da muss ich schon doch jetzt ab und zu dran denken. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen hausgemachtes Thema, das in Deutschland sehr viel Aufmerksamkeit einnimmt. Ich habe heute eine Tour gemacht hier auf der Messe und wurde auch von einer ausländischen Firma dann gefragt, was ist hier überhaupt los? Die Messe ist plötzlich so klein, was ist hier passiert? Die haben gar nicht mitgekriegt, was wir hier für Probleme haben.
Ja, ich hatte das auch mit Kollegin Jessie von Pinkbike, die wusste, dass Probleme da sind, aber nicht wusste, woher sie kommen. Aber dann lassen wir uns doch vielleicht mal drauf ein, auf die Idee, Köln funktioniert, Köln wird großartig, Köln wird global mit einem europäischen Kern und wird zur neuen Leitmesse. Vielleicht ist es ja so und Grüße gehen raus an Burkhard. Ich schätze Burkhard sehr. Und also ich habe ihn wirklich als sehr feinen Menschen kennengelernt. Ich bin natürlich auch harmoniebedürftig, aber ich könnte so ziemlich jeden seiner LinkedIn-Posts immer unterschreiben, außer Fachbezug. Nein. Aber ich schätze, ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn ein Podcast kommt Und nochmal mit uns spricht Alex, er hat ja schon mal bei uns Einkehr gehalten. Ja, also vielleicht gehen wir dir die Hoffnung daraus, was auch immer aus Frankfurt wird. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch klären, spätestens dann am 9. September, wenn wir dazu mehr erfahren. Ich möchte noch ganz kurz reingehen und ein bisschen tatsächlich die Innovationen rauskehren, die wir hatten. Wir waren alle zu sehr an Ständen und konnten uns gar nicht so umschauen. Ein Highlight für mich, nicht von der Messe, aber generell, herzlichen Glückwunsch an Schwalbe. Schwalbe hat verkündet, dass zum 1. Januar 2027 haben wir dann, gell? Ja, ein Generationenwechsel passieren wird. Und Carla, Felix und Philipp, die junge Generation, alle in ihren 30ern, ich weiß gar nicht, ob Carla schon 30 ist, wunderbare Frau übrigens, die Familienführung übernehmen werden. Und ich finde das so toll. Und das finde ich einen richtig wichtigen Impuls für die Branche. Es ist, wie gesagt, ein Familienunternehmen. Sie sind jung. Felix war einer meiner ersten Gäste im Srad-Podcast. Super Kerl, sehr überlegt. Da Glückwunsch raus. Ihr nickt alle, sagt doch mal was.
Ja, also ich habe das nur medial verfolgt und ich fand da, dass das eine total schöne Geschichte ist, weil es einfach der Eindruck erweckt wird, dass es ein sehr harmonischer, sehr bedachter, sehr im Voraus geplanter Übergang war. Und ich glaube, das zeigt, wie großartig man mit der richtigen Kommunikation Dinge einfach vorbereiten kann und dann durchführen kann. Und fand ich eine schöne Meldung und wünsche da an der Stelle wirklich alles Gute, das so erfolgreich weiterzuführen.
Alex, du schließt dich an.
Total. Finde ich super sympathisch, finde ich super schön und vor allen Dingen, ich bin wirklich der halb voll, der Glas halb voll. Es gibt sie noch, die wirklich guten Geschichten. Wir sollten aber darüber reden und das finde
genau,
ich super.
Genau, und da bleiben wir gleich dabei, weil wir haben heute ein Encycling-Frühstück wieder gehabt. Nicht ganz so viel wie die Jahre zuvor, aber dafür auch wieder laut. Also begeisternd, freudig, viele Gespräche geführt. Isi, du warst auch dabei.
Mhm. War
Dein Eindruck?
Wieder total schönes Netzwerkevent, gute Stimmung, wirklich gute Gespräche geführt und ja, ist einfach eine schöne Plattform, die wächst und das freut mich ganz stark, weil ich glaube einfach, dass der Part ganz wichtig ist in unserer Industrie und immer noch sehr männergeprägt, da einfach einen schönen Gegenpol erhält und drum fand ich es wirklich einen ganz schönen Auftakt heute nochmal in den letzten Messetag für mich jetzt zu starten.
Ja, und apropos European Core, natürlich viel hier aus dem deutschen Raum, aber auch international. Wir hatten viele Taiwanesinnen da, die auch inzwischen Women in Cycling Taiwan gegründet haben, die sich stark präsentiert haben. Wir hatten mit Fatima eine tolle Sprecherin. Fatima aus Belgien, glaube ich, ist bei Axel Vice President Sustainability. Mhm. Und hat erzählt, dass sie mit 27 das Fahrradfahren gelernt hat. Algerische Eltern, die hatten keinen Bezug zum Fahrrad. Sie hat sich da nie angesprochen gefühlt. Ich habe es vorhin auch mit Lorena am Canyon-Stand so ein bisschen durchgesprochen. Nee, ich glaube, gar nicht mit dir, Lorena. Sorry. Aber eben dieses Thema, wie sie dann mit 27 das Fahrrad durch Zufall entdeckt hat, weil sie es ihren Kindern beibringen wollte und jetzt rückblickend bereut, dass sie diese Freiheit nicht empfunden hat, als Kind nicht erlebt hat, weil sie nicht adressiert wurde. Da ist noch viel zu tun. Das leitet mich dann gleich über in puncto Innovationen, weil Simplifizierung, Erleichterung, ich glaube, das war bei euch das Thema bei Hefa, oder?
Ja, war es tatsächlich. Und das ist daher gekommen, wir haben vorhin einen Journalisten am Stand gehabt und er hat gesagt, wir haben ein Konzeptbike vorgestellt, so Urban X heißt es, bei dem wir mal wirklich alle sämtliche Technologien im Hintergrund gepackt haben und einem ganz einfachen Ziel untergeordnet haben, und zwar das Fahrradfahren so extrem zu vereinfachen, dass, Spoiler, die Menschen, die nicht fahren, auch Fahrrad fahren. Es gab einige, die waren wirklich kurz vor der Kernschmelze bei der Aussage, weil Fahrradfahren, es gibt nichts Einfaches wie Fahrradfahren, stimmt, aber nur für Fahrradfahrer. 1% der Bevölkerung, die restlichen 99% der Bevölkerung, die wirklich Mobilitätsabsicht umtreibt, das heißt, die wollen von A nach B möglichst schnell und möglichst unkompliziert kommen, Die sehen es völlig anders. Und das kommt daher, wir waren ganz oft auf, wir stehen sehr oft im Fachhandel mit unseren Händlern und verkaufen damit, beraten damit. Und das ist die beste Marktforschung, weil der Mensch, der wirklich jetzt gerade ein Fahrrad kaufen will, der sagt halt nämlich richtig die Wahrheit. Wenn er scheiße findet, findet er scheiße, wenn er es gut findet, findet er es gut, weil es geht hier wirklich um seine Kohle. Und was wir da extrem deutlich zurückgespielt haben bekommen, ist, dass das Thema Schalten, dass das Thema Bremsen viel, viel komplexer ist als wir, die männergeprägte und um sich selber kreisende Fahrradindustrie meint. Und da haben wir tatsächlich jetzt versucht, einen Prototyp auf die Reihe zu bekommen, und wir haben es tatsächlich geschafft, der das Fahrradfahren und das E-Bike-Fahren so dermaßen simplifiziert, dass ich tatsächlich, Spoiler, das gesamte Fahrrad eigentlich komplett mit den Beinen steuere. Ich muss nicht mehr bremsen, ich muss nicht mehr schalten, muss gar nichts mehr machen. Einfach nur draufsetzen, fahren. Den Rest übernimmt das E-Bike komplett. Nein, es ist nicht selbstfahrend. Nein, es hat kein AI an Bord. Nein, es kommt nicht aus Star Trek. Nein, das ist keine totale Luftblase, sondern es ist schlicht und ergreifend Technologie vor dem Human's Sake eingesetzt. Und das sagen wir zwar nicht laut, weil es nämlich wahnsinnig stigmatisierend ist und es ärgert mich brutal, ist, dass sehr viele Frauen damit super gut zurechtkommen sind. Und das freut mich auf eine Art und Weise, die mich teilweise zu Tränen rührt. Weil ich habe mal ein Erlebnis gehabt, das habe ich im letzten Podcast erzählt, das war für mich so schlimm, also wie man sein kann. Und unser Ziel ist, egal welcher Mensch es ist, jung, alt, braun, weiß, gelb, alt, jung, asiatisch und so weiter, Frau oder Mann, ist uns völlig wurscht, die sollen draufspringen, sollen fahren und sollen dabei beitragen, dass wir weniger Menschen im Auto haben, mehr Menschen auf dem Fahrrad und dass wir unser Fahrrad von einem Aktivitätsprodukt in der dritten Mobilitätsreihe ins absolute Zentrum der urbanen Mobilität bringen. Und wenn wir dann einen kleinen Beitrag leisten können, dann tun wir das. Und da brauchen wir die Frauen dazu. Punkt.
Easy, wie einfach ist es, einfache Fahrräder an eine breite Bevölkerungsschicht zu kommunizieren? Kann man die überhaupt erreichen?
Boah, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage.
Braucht eine klare Antwort jetzt sofort.
Ja, genau. Also natürlich kann man das machen. Also wer vielleicht so ein bisschen meinen Background kennt, wir haben damals mit Highbike ja das Thema E-Mobilität oder E-MTB ja schon über Jahre hinweg relativ erfolgreich platziert. Eine Aktivierung unter anderem war, mit dem ersten EQ damals eine Alpenüberquerung mit weiblichen Journalistinnen zu machen. Die sind größtenteils zum ersten Mal eine längere Radtour überhaupt gefahren, geschweige denn war keine von ihnen darunter, die jemals irgendwie eine Woche Radreise gemacht hat. Die erste hat sich den Finger ungefähr eine halbe Stunde nach Start gebrochen. Bis zum zweiten Tag war irgendwie jeder einmal abgestiegen und trotzdem war das für die dann kurz vor Venedig am Zielort das größte Erlebnis, das die damals irgendwie hatten. Und das hat ganz schnell dazu geführt, dass wir in breiten Lifestyle-Titeln Medienberichterstattung für ein Thema, das dort bis dato gar nicht stattgefunden hat, generieren konnten. Und das hat einfach immer weiter diese vielfältigen Geschichten befeuert, die das Thema Fahrrad einfach schreibt. Und drum, um deine Frage halbwegs zu beantworten, also ja, das geht. Es geht nicht von heute auf morgen. Es geht mit guten Themen und mit schönen Erlebnissen, die Leute teilweise selber machen müssen. Dafür sind einfach Veranstaltungen wahnsinnig wichtig. Also Leute aufs Rad zu bringen, in egal welcher Form, hilft uns, glaube ich, allen immer sehr weiter. Und da haben wir aber noch viel vor uns.
Ja, ich glaube, das ist auch das Bewusstsein, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich alle sagen sollen, aber in uns tragen. Bei mir wirklich, Disclaimer, wirklich sehr limitiert, weil ich so viel Zeit auf dem Canyon-Stand verbracht habe. Aber es waren drei super Konzepte, die dort im Mittelpunkt standen. Unter anderem eben...
Die waren wirklich der absolute Knaller, muss man sagen. Es war richtig, richtig gut.
Ja, fand ich auch. Die Vorbereitung hat auch so Spaß gemacht. Aber ich möchte auf das urbane Bike kurz eingehen. Das Roadlight On V2X. Also das Roadlight On gibt es schon. Das ist eigentlich ein serienreifes Fahrrad. Aber V2X bedeutet eben integriert in Zusammenarbeit auch mit der Volkswagen-Gruppe, dass wir uns gegenseitig, also Vehicle to Anything, dass sozusagen das Fahrrad kommunizieren kann mit dem Fahrzeug, mit dem LKW, mit dem Auto, dass wir auf dem Display des Autos erscheinen, dass da gesehen wird, da kommt ein Fahrrad, das sehe ich nicht, aber hier erscheint es auf dem Display. Das ist bei Autos selbstverständlich bei uns noch nicht. Das wurde auch von Volkswagen erst mit Canyon jetzt so aufbereitet und diesen Prozess dahinter zu verstehen. Es ist ganz spannend, wie die wiederum vorgegangen sind. Canyon stößt es an und sagt, hey, das ist aber für alle zu haben. Wir müssen das verbreiten. Auch wieder ein Thema Sicherheit. Und das ist überhaupt nicht nur ein Frauenthema. Ich hoffe nur, dass das so ins Bewusstsein reinkommt, weil wir wollen angeblich mehr Menschen aufs Fahrrad bringen. Und ich habe das Gefühl, das, was dann doch hinten rauskommt, ist, wir wollen 10.000 Euro Räder verkaufen an den Mann weiß und 50, so ungefähr. Also das ist ja auch immer gerne hier in
der Forschung. Sorry, wenn ich da nur ganz kurz einhaken darf, weil das da findet gerade ein Wandel statt. Und sehr ich feiere ja die kleinen Dinge oft sehr. Und mit vielen Journalisten, also gerade Technik- und Testredakteuren, mit denen ich jetzt Termine hatte in den letzten Tagen, fangen an, eben nicht nur auf die Top-Modelle sich zu stürzen, sondern zum Beispiel mal andere Preissegmente in Testfelder zusammenzufassen. Super. Und so weiter. Und das sind natürlich schon so die ersten Schritte. Klar, im Special-Interest-Bereich und wir müssen Richtung Lifestyle andere Themen bespielen, aber ich glaube, da bewegt sich gerade was und ich will ja auch mal hier wieder Glas halb voll tatsächlich einfach so die kleinen Schritte tatsächlich honorieren.
Absolut, und dass das die Innovationen waren und wie sie angenommen wurden und wie busy es war auch an den Ständen, gerade bei denen, also jetzt einfach von vorbeilaufen, nicht nur Medien, sondern vorbeilaufenden Menschen, zeigt ja, da ist Interesse da und dass es ein Erfolg war für die Marken, die den Schritt gegangen sind, sowas zu präsentieren. Und die anderen Hersteller haben ja auch genau das wieder aufgespielt und haben gesagt, hey, mega spannendes Konzept hier, hast du das gesehen? Also das ist schon so irgendwie Talk of the Messe gewesen. Sehe ich auch so. Ich habe auch einige Tiefeinsteige gesehen, also da tut sich schon was. Was ist euch sonst noch so im Sinn Innovation? Wir haben nur noch 2 Minuten.
Also tatsächlich, was ich ganz spannend fand, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, shame on me, aber es war tatsächlich ein Eurobike Award und ich meine sogar ein goldener für ein Rad, das Richtung Senioren geht.
Leon.
Ja, nee. Kinder natürlich. Ja. Ja. Weil es mir selber am Herzen liegt, finde ich auch ganz großartig. Schönes Produkt, tolles Thema. Sicherheit für unsere Kinder, glaube ich, kann man nicht hoch genug halten. Aber es war tatsächlich ein Rad für Senioren, das ausbalanciert. Also das heißt, wenn man sich schon selber nicht mehr so sicher fühlt, bietet das einfach da irgendwie Hilfe und Unterstützung. Das fand ich schon ein tolles Thema, weil es einmal eine ganz andere Richtung irgendwie gedacht hat und geht. Und fand ich zu Recht honoriert mit dem Award.
Super. Kinderlaufrad, Cargo-Laufrad war auch zu sehen. Alex?
Also ich würde es mal so zusammenfassen, was ich schon merke, ist, dass der Markt ist, also die Menschen da draußen sind extrem innovationshungrig. Also man merkt wirklich mit den neuen Antriebsherstellern, die reinkommen, da gibt es jetzt einen, der geht ziemlich durch die Decke, der reitet die Welle, weil Menschen jetzt seit 5 Jahren im Grunde durch die Overstock-Krise das gleiche Produkt 100-mal nochmal bekommen haben. Die Menschen da draußen wollen es. Ich glaube, dass die Schwäche im Markt auch daher kommt, weil wir momentan zu wenig Neues geben, zu wenig Interessantes, zu wenig Gründe, das E-Bike einmal den nächsten Schritt zu gehen. Was ich schon merke, ist, wir gehen ganz fest davon aus, dass der nächste große Schritt für das E-Bike wird die urbane Mobilität sein, an dem die meisten Menschen, da ist die größte Notwendigkeit. Da merke ich schon auf der Eurobike, jetzt auch mit Canyon, wir und noch ein paar andere, dass es da in die Richtung geht. Das E-Mountainbike, und da müsste ja ich einen ziemlich historisch sehr engen Bezug durch die Mayweather-Geschichte haben, das ist komplett in der Mitte des Marktes angekommen, das ist ja verdammt gut so, aber es ist daher die Zeit, für den nächsten Schritt drüber nachzudenken. Und nur, damit wir das Glas mal komplett voll machen, wir haben die größte Chance, die mit Abstand größten Schritt in der ganzen Mobilitätsgeschichte über das E-Bike in Richtung zu einer leichten, echten, urbanen Mobilität zu gehen. Und da ist tatsächlich, der Ball liegt gar nicht, der liegt unfassbar nah am Tor. Und jetzt ist, wir als Branche müssen jetzt einfach mal richtig abziehen. Dann tut sich ein Feld auf, das vom wirtschaftlichen Potenzial so unendlich viel größer ist, wenn wir schaffen, dass wir uns das Fahrrad als Freizeit-Spaßprodukt hin zu einem echt ernstzunehmenden Mobilitätsprodukt entwickeln. dann wird sich der Markt in Art und Weise verändern, bei der wir dann nicht mehr nur einfach nur so der erste Streichposten sind, sparen wir ein bisschen, kaufen wir kein Rad mehr, sondern andersrum, sparen wir uns das Auto, kaufen wir uns dieses neue Mobilitätsprodukt, weil da können wir besser, schneller von A nach B. Aber da sind wir ausgerufen, dass wir den Konsumenten mal wirklich zuhören, nutzen keine 230 Zoll, nutzen keine 180 Newtonmeter.
Ja, ich bin jetzt auch zu 32 Zoll belehrt worden übrigens. Dazu ein anderes Mal vielleicht mehr. Isi, möchtest du noch was sagen, bevor ich abschließende Worte finde?
Nein, alles gut. Es ist alles gesagt.
Dein Imposter-Syndrom ist auch besiegt. Ich wollte noch über die Women in Cycling-Studie sprechen, aber das machen wir separat in einem separaten Podcast. Da kommt das dann vor, ausführlich vor. Also, ich möchte resümieren, war nicht positiv, war nicht gut, wie die Kommunikation von beiden Seiten abgelaufen ist. Ich hoffe, dass jetzt einfach ein Umbruch stattfindet, dass wir positiv nach vorne schauen und eine gemeinschaftliche Messe irgendwie etablieren und die dann auch richtig, richtig Spaß macht und wieder richtig, richtig knallt. Internationale Offenheit ist eine wichtige Rolle, spielt dort auch. Und ja, Befindlichkeiten hinten angestellt werden und die Branche in den Vordergrund gerückt wird und der Spaß am Fahrradfahren. Jetzt lassen wir mal Gobau und Avinox außen vor. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich suche ihn und da kommt er auch schon in meinem kleinen Gehirn. Der Punkt ist, das Positive ist, dass wir die Hitzewelle nächstes Jahr wahrscheinlich wieder reiten können, weil das womöglich der, wie sagt man so dramatisch, ehrlich, der kühlste Sommer war, den wir je erlebt haben. Es wird nicht der letzte heiße Sommer gewesen sein. Und diese Erlebnisse, die wir jetzt gerade haben in der Hitze, werden die urbane Mobilität in den Vordergrund rücken. Das geht gar nicht anders. Und ich glaube, da müssen wir drauf einsteigen und sagen, wir haben die Lösungen parat, wir haben eine Vielfalt an Lösungen parat für die ganze Bandbreite der Menschen. Hier sind sie, come and take it und lass das Auto stehen. Oder steig in die Bahn.
Wo es Bahnen gibt.
Sorry. Wenn Sie fahren. Oh,
hey, vielen, vielen Dank Isi, vielen Dank Alex, vielen Dank euch. Ein großes
850 Menschen applaudieren.
Sehr schön.